Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Preventa Arbeitsschutz-Podcasts. Mein Name ist Dr. Ingo Max Leipelt und ich begrüße Sie herzlich. Heute wollen wir einmal in das faszinierende Thema des Arbeitsschutzes eintauchen und wie sich dieser im Kontext der Vier-Tage-Woche entwickelt. Arbeitsschutz hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, da Unternehmen zunehmend erkennen, dass das Wohlergehen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen direkten Einfluss auf deren Leistungsfähigkeit und das Unternehmensergebnis hat. Doch wie kann man den Arbeitsschutz weiter verbessern und gleichzeitig flexiblere Arbeitsmodelle wie die Vier-Tage-Woche einführen? In dieser Folge werden wir uns daher mit den verschiedenen Aspekten des Arbeitsschutzes befassen und untersuchen, wie die Implementierung der Vier-Tage-Woche zu einer besseren Work-Life-Balance führen kann oder Life-Life-Balance, da Work ja auch ein Teil des Lebens ist. Wir werden über die potenziellen Vorteile für die physische und psychische Gesundheit der Arbeitnehmenden sprechen und auch auf die Herausforderungen eingehen, die bei der Umsetzung einer verkürzten Arbeitswoche auftreten können. Wir werden über Chancen und Risiken sprechen und auch bewährte Praktiken und Strategien diskutieren, um den Arbeitsschutz zu gewährleisten und gleichzeitig die Produktivität aufrechtzuerhalten. Ich hoffe, dass Sie diese Episode inspirieren wird, neue Wege zu erkunden, wie Arbeitsschutz und die Vier-Tage-Woche Hand in Hand gehen können, um eine gesündere und ausgewogenere Arbeitsumgebung zu schaffen. In diesem Sinne, lassen Sie uns loslegen. Wir wollen mit einem Menschen beginnen, der die Ökonomie des 20. Jahrhunderts nachhaltig geprägt hat, und zwar mit dem britischen Nationalökonom John Maynard Keynes. Der wurde 1883 in Cambridge geboren und starb 1946 in London. Wie bereits erwähnt, Keynes war ein britischer Nationalökonom und diesen hat die Weltwirtschaftskrise nachhaltig geprägt und aus der Analyse der Ursachen dieser Weltwirtschaftskrise entwickelte er 1935 und 1936 eine allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes. Er machte die volkswirtschaftlichen Kreislaufgrößen, Konsum, Investition, Sparen zum zentralen Forschungsgegenstand und stellte damit die moderne Volkswirtschaftslehre und die Wirtschaftspolitik auf eine neue Grundlage. Keynes versuchte aufzuzeigen, dass die aus Konsum und Investition bestehende Gesamtnachfrage das Niveau der Beschäftigung in der Volkswirtschaft bestimmt. Und dieser Keynes hat bereits damals festgestellt, dass steigende Arbeitsproduktivität und wachsende Einkommen ein auskömmlicheres Leben und mehr Freizeit ermöglichen sollten. 1930 prognostizierte dieser berühmte Ökonom, dass wir im Jahr 2030 nur noch 15 Stunden in der Woche arbeiten müssten, um gut leben zu können. Er ging davon aus, dass die Produktivität bis dahin so weit gestiegen sein würde, dass entsprechende Arbeitszeitverkürzungen ohne Verzicht auf einen hohen Lebensstandard möglich sein würden. Und wenn wir jetzt einmal schauen, wie sich die Dinge entwickelt haben, so müssen wir Folgendes feststellen. In puncto Produktivitätsentwicklung lag Keynes goldrichtig. Seine Prognosen sind in den letzten 100 Jahren sogar noch übertroffen worden. Allerdings sieht es, wie wir alle wissen, bei der Arbeitszeit ganz anders aus. Gebessert hat sich schon einiges. Wir arbeiten schließlich effizienter und im Schnitt deutlich weniger als früher. 1913 waren es noch 55,5 Stunden in der Woche. Auch der Samstag war ein regulärer Arbeitstag. Und rein theoretisch ist auch niemand gezwungen, 40 Stunden in der Woche zu arbeiten. Schließlich existiert ein Recht auf Teilzeit. Doch muss man es sich eben auch leisten können, nur die Hälfte zu verdienen, um in die Rente einzuzahlen. Keynes Zukunftsvision scheint also ein Luftschloss gewesen zu sein. Oder doch nicht? Nun, die prognostizierte 15-Stunden-Woche scheint in weiter Ferne zu liegen. Aber die Diskussion um eine abgeschwächte Form, die 32-Stunden-Woche oder 4-Tage-Woche, ist wieder aufgeflammt. Die Idee ist gar nicht so abwegig. Bereits 1993 wurde für die Mitarbeitenden des VW-Konzerns ein ähnliches Modell durchgesetzt, wenn auch die Beweggründe damals andere waren. Der Autobauer steckte in den 1990er Jahren tief in der Absatzkrise und es galt damals, Tausende von Stellen zu retten. So verkürzte der Konzern die Wochenarbeitszeit von damals 36 auf 28 Stunden und damit um 20%. Lohneinbußen erlitten die Beschäftigten zwar, allerdings nur in Höhe von 10%. Mit zunehmenden Produktionszahlen und zunehmenden Absätzen wurde dieses Modell wieder aufgelöst, und zwar in 2006. Welche Argumente sprechen nun für eine solche Verkürzung der Arbeitszeit? Dass zu viel Arbeit krank machen kann, ist längst kein Geheimnis mehr. Laut einer Statistik der Weltgesundheitsorganisation WHO führte im Jahr 2016 eine Arbeitszeit von 55 Stunden in der Woche oder mehr zu weltweit beinahe 750 Todesfällen durch Schlaganfall oder ischämische Herzkrankheiten. Doch auch eine 40-Stunden-Woche hinterlässt ihre Spuren. Der Arbeitsforscher Philipp Frey vom Karlsruher Institut für Technologie, KIT, hat dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben. Er verwies auf eine Studie, die folgendes Ergebnis zeigte: weniger Arbeitszeit führt zu einem verbesserten Schlaf und ein geringeres Unfallrisiko. Gesündere Mitarbeiter seien am Ende auch im Sinne der Arbeitgeber. Sie seien motivierter und produktiver. Eine weitere Studie aus Großbritannien scheint das zu bestätigen. Insgesamt 61 Unternehmen haben 2022 testweise ein halbes Jahr lang ihre Mitarbeitenden nur noch 4 Tage arbeiten lassen, die meisten bei voller Bezahlung. Seit kurzem liegen hier die Ergebnisse vor. 39% der Mitarbeitenden sollen in dem Zeitraum weniger gestresst gewesen sein. Angstzustände, Müdigkeit und Schlafprobleme sollen abgenommen haben. Die geistige und körperliche Gesundheit verbesserten sich, wie die Studienautoren es zusammenfassen. All das hat der Produktivität der Firmen scheinbar keinen Abbruch getan. Im Schnitt stiegen die Umsätze im Testzeitraum um 1,4% und bewegten sich damit weitgehend im gleichen Rahmen wie vorher. Aber natürlich kann man sich darüber streiten, wie repräsentativ die Umfrage ist. 61 Unternehmen sind nicht viel, und am Ende haben von diesen 61 Unternehmen nur 51 ihre Daten zur Analyse eingereicht. Kritik kommt hier vor allem vom Institut der Wirtschaft. Diese bemängeln, dass die Unternehmen angaben, produktiver zu werden, habe auf Maßnahmen wie dem Kürzen und Streichen von Meetings berührt. Und das sind Dinge, die man natürlich auch ohne Arbeitszeitverkürzung umsetzen kann. Noch dazu könne man Produktivität gar nicht am Umsatz messen, denn Umsätze kann man beispielsweise auch konstant halten, indem Leistungen extern zugekauft werden. 18% der britischen Unternehmen scheint das Modell dennoch überzeugt zu haben. Sie wollen die 4-Tage-Woche auch langfristig beibehalten, berichten die Studienautoren. Vielleicht auch, weil sie sich davon weniger Fluktuation versprechen. Denn auch die Kündigungszahlen sanken in der beobachteten Testphase. Von 100 Mitarbeitenden verließen im Testzeitraum durchschnittlich nur noch 0,8 Personen das Unternehmen. Zuvor waren es 2. Ein Rückgang um 57%. Das deutet darauf hin, dass die 4-Tage-Woche dazu beigetragen hat, die Austritte aus diesen Unternehmen zu reduzieren. Zudem könnte die 4-Tage-Woche eine Lösung für den Fachkräftemangel sein. In Deutschland fehlen vor allem Erzieher, Techniker, Pfleger und Pädagogen, kurzum Fachkräfte. Nun könnte man fragen, würde dieser Mangel nicht verschärft, wenn plötzlich alle nur noch 4 Tage arbeiten gingen? Arbeitsforscher sehen das anders. Eine 4-Tage-Woche könne für viele Unternehmen sogar die Lösung des Fachkräftemangels sein, denn der Job würde dadurch attraktiver, was wiederum mehr Bewerber anlocken würde. Das Modell könne auch zum Aufstocken der Arbeitszeit bewegen, meinen andere. Wer derzeit beispielsweise 50% oder 60% arbeitet, könne durch die 4-Tage-Woche bei voller Bezahlung motiviert sein, die Arbeitszeit zu erhöhen, weil sich das schlichtweg finanziell mehr lohnen würde als bisher. Wie sehen das die Arbeitnehmenden selbst? Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat eine Umfrage unter rund 2500 Arbeitnehmenden gestartet, mit dem Ergebnis, dass rund 81% der Vollzeitbeschäftigten sich eine 4-Tage-Woche wünschen. Die große Mehrheit nannte dabei die Familie als Grund. Weitere Gründe waren Hobbys, Sport und Ehrenamt. Und zurzeit ist es in Deutschland immer noch so, dass sich vor allem die Frauen um die Kindererziehung, Haushalt oder die Pflege von Angehörigen kümmern und deswegen vielfach die Arbeitszeit herunterschrauben. Mit einer 4-Tage-Woche für alle könnte der zweite Partner mehr dieser Arbeiten übernehmen und damit mehr Gerechtigkeit in Paarbeziehungen bringen. Ein weiteres Argument ist, dass ein Tag weniger pro Woche auch die Umwelt schonen kann, zum Beispiel, weil sich Mitarbeiter die An- und Abfahrt zur und von der Arbeit sparen. Das kann, muss aber nicht stimmen. Bei einem Homeoffice-Mitarbeiter wird die Wirkung geringer sein. Außerdem setzt es voraus, dass die Einsparungen nicht direkt wieder zunichte gemacht werden, etwa weil das dreitägige Wochenende fortan für Kurztrips nach Mallorca genutzt wird. Nun, welche Argumente sprechen aber gegen eine 4-Tage-Woche? 8 Stunden mehr Freizeit in der Woche. Wer kann dazu schon Nein sagen? Das sind gar nicht so wenige. In der bereits erwähnten Studie der Hans-Böckler-Stiftung lehnten knapp 17% der Arbeitnehmer eine 4-Tage-Woche ab. Hier äußerten die meisten Bedenken, dass ihre Arbeit nicht an 4 Tagen in der Woche zu schaffen wäre. Das wird auch von Arbeitgeberverbänden und Volkswirten zum Teil geteilt. Die meisten glauben, dass sie ihre Arbeit nicht einfach einen Tag ruhen lassen können. Eine 4-Tage-Woche bei gleichem Gehalt mag zwar nach geschenkter Freizeit klingen, ist sie in Wirklichkeit gar nicht, wenn das gleiche Arbeitspensum in derselben Zeit wie zuvor geschafft werden soll. Dazu muss die Arbeit verdichtet werden. Meetings müssen verkürzt werden, kleinere Päuschen müssen gestrichen werden und die Abläufe beschleunigt werden. Die Vorstellung, es gäbe eine Produktivitätsreserve in einer Größenordnung von rund 25%, bei der die meisten Unternehmen bisher nur zu dämlich waren, sie zu heben und die sich dann wie von Zauberhand realisiert, wenn man die 4-Tage-Woche einführt, ist abenteuerlich. So einige Arbeitsmarktexperten. Zudem kann die zunehmende Arbeitsverdichtung, die dann auftreten würde, krank machen. Denn man darf nicht davon ausgehen, dass jeder Betrieb von innen gleich aussieht. Zum Beispiel, dass die Mitarbeitenden täglich 1 Stunde schwatzend am Kaffeeautomaten stehen oder ab 16 Uhr in den Sekundenschlaf fallen, nachdem sie sich in den 10. ausufernden Zoom-Call eingewählt haben. Und natürlich gibt es viele Branchen, in denen sich die Arbeit gar nicht verdichten lässt, weil sie zu bestimmten Zeiten erledigt werden muss. Busfahrer, Kassierer, Pflegekräfte und Erzieher können die Arbeit von 5 Tagen nicht einfach an 4 verrichten. Und noch ein weiteres Problem wird auftauchen. Was wird passieren, wenn die 4-Tage-Woche in einigen Branchen eingeführt wird? Müssen wir dann befürchten, dass die kommende Generation nur noch solche Berufe wie zum Beispiel Programmierberufe oder kreative Berufe ausüben möchte? Das ist eher nicht der Fall. Viele Studien zeigen, Menschen suchen sich ihren Beruf nicht nur danach aus, dass sie viel Freizeit haben. Für viele Menschen ist zum Beispiel die Arbeit mit oder an Menschen wichtig. Diese Personen werden nicht Informatik studieren, um einen Tag mehr in der Woche frei zu haben. Auch gibt es im Handwerk schon erste Beispiele, wie es mit einer 4-Tage-Woche gut funktionieren kann. Aber ja, der Druck, gute und genug Beschäftigte zu finden, wird steigen. Das bedeutet, Branchen, die eine 4-Tage-Woche nicht umsetzen können, müssen bessere Anreize setzen. Allein tolle Werbeslogans werden da nicht reichen. Im Kampf um die besten Fachkräfte werden gute Arbeitsbedingungen immer eine zentrale Rolle spielen. Deswegen müssen sie auf hohem Niveau bleiben oder sich verbessern, egal ob an 4 oder 5 Tagen in der Woche. Denn gut gestaltete Arbeit ist nicht nur gefragt, sie fördert erwiesenermaßen auch die Gesundheit. Und blicken wir einmal in die jüngste Vergangenheit. So gab es schon einmal eine Arbeitszeitverkürzung, damals von der 6-Tage-Woche auf die 5-Tage-Woche. Denn noch bis 1967 war es völlig normal, auch samstags zu arbeiten. Und die damalige Verkürzung hat ohne Frage Gutes bewirkt. Nicht nur fürs Familienleben und die Gesundheit der Beschäftigten, sondern auch für die Wirtschaft. Allerdings damals auf etwas andere Weise. Mit der gewonnenen Freizeit stieg der Konsum. Wer mehr Zeit hatte, widmete sich eher einem Hobby, lernte ein Instrument oder fuhr übers Wochenende mit der Familie aufs Land. Dinge, für die die Menschen bei 6 Tagen Arbeit seltener Geld ausgegeben haben. So stiegen durch die verkürzte Arbeitszeit sogar teilweise die Umsätze. Allerdings konnte in den 60ern die Verdichtung der Arbeit dadurch gelöst werden, dass diese auf mehrere Schultern verteilt wurde. Denn in den 60ern galt es auch, die Arbeitslosigkeit einzudämmen. Heute stecken wir mitten im Fachkräftemangel. Für einige Jobs finden sich kaum qualifizierte Bewerber. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob die 4-Tage-Woche daran viel rütteln kann. Allerdings, einen Versuch wäre es vermutlich wert. Nun, wir haben mit John Maynard Keynes begonnen, wir werden mit John Maynard Keynes enden. Dieser hat auch gesagt, die Schwierigkeit liegt nicht so sehr in den neuen Gedanken, als in der Befreiung von den alten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine angenehme kommende Woche, ob 4 Tage, ob 5 Tage. Genießen Sie Ihre Zeit, bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, Ihr Dr. Ingo Max Leibniz.